a dream. It's a dream coming true.
NBA mit deutscher Brille.
Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
Daily Pod mit griechischer Brille. Guten Morgen, liebe Freunde des runden Spielgeräts. Ich begrüße euch zu einem weiteren Daily Pod. Heute habe ich mir das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets in den Fokus gerufen. Game 2 war da angesagt und da habe ich meinen Bucks und Giannis Antetokounmpo-Experten George eingeladen. Der ist Grieche und seit vielen, vielen Jahren diehard Giannis-Fan. Also ihn werde ich gleich dazu schalten. Danach werde ich dann noch kurz auf das Spiel der Nuggets gegen die Phoenix Suns eingehen, aber da wirklich nur die wichtigsten Ereignisse und das Ergebnis natürlich. Am Mittwoch auf Donnerstag wird da die Serie und Game 2 detaillierter besprochen und zwar mit meinem Denver-Experten Marc. Und bevor wir jetzt in die Schalte gehen, noch eine News vorab. Tom Thibodeau der New York Knicks ist zum Coach of the Year ernannt worden. Er hat das Rennen knapp vor Monty Williams, dem Trainer der Phoenix Suns, gemacht. Insgesamt kam Thibodeau auf 351 Punkte, Monty Williams auf 340, Quinn Snyder auf Platz 3, ganz schön abgeschlagen. Thibodeau hatte dabei sogar zwei First Place Votes weniger als Williams, aber in den Second Place Votes hatte er 10 mehr. Deswegen macht er das Rennen. Monty Williams hatte aber den Coach of the Year von der Trainergewerkschaft gewonnen. Also, nette Aufteilung ist das doch für die wirklich herausragend agierenden Trainer dieses Jahr. So, jetzt geht's aber in den Dialog zum Spiel der Bucks gegen die Nets. Ja, guten Morgen, George. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Pfiffler.
Na, wie geht's dir?
Ja, ging schon mal besser. Aber so ist das halt. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen.
Ja, das ist ein Spruch von der Bundeswehr.
Da warst ach so, aber okay, gut. Ja. Nee, da war ich nicht. Ich war beim Wehrdienst.
Was, du warst? Ja. Ah, du warst beim Wehrdienst in Griechenland. Okay.
Mhm. Ja.
Ja, ist da Giannis eigentlich freigesprochen worden?
Der war auch dort.
Der war dort, ja?
Ja, aber der war doch, also der hat sich da eingeschrieben, ein paar Fotos gemacht und der war da so, ich glaube, wenn überhaupt, 30 Tage.
Ah, okay. Wenn
überhaupt. Also, aber auch sein größerer Bruder, die mussten dann beide hin, das ist in Griechenland Pflicht.
Mhm. Ah, okay, gut zu wissen. Ja, das war nix heute, überhaupt nix, ne? Also, da brauchen wir auch keine große Spannung irgendwie hier aufbauen. Boah, ganz schön enttäuschend, oder?
Ja, doch. Also ich dachte mir jetzt nach dem ersten Spiel, käme jetzt mal ein Aufbäumen. Aber nichts da. Fing direkt schlecht an halt. Also das komplette Team. Mhm. Unnötige Turnovers. Erstmal die Pfiffe gegen das eigene Team halt. Mhm. Der Middleton, die ersten 8 Würfe daneben gesetzt. Mhm. Als Coaster. Also und dann natürlich Brooklyn, die alles treffen. Ja.
Wahnsinn,
und ne? Trotz guter Verteidigung der Kyrie oder der Durant machen eine Wahnsinn Schüsse. Mm. Und ja, nicht schlecht. Also muss man sagen, Respekt.
Ja, PJ Tucker hatte direkt 2 Fouls gegen Durant sich geholt. Muss man aber auch sagen, relativ leichte Calls, ne, die Durant da halt auch immer wieder bekommt. Also da würde ich mir wünschen, Luca hätte mal so einen Call bekommen in der ganzen Serie.
Ja, hätte ging es ja auch nicht so gut gestern, sehr wahrscheinlich.
Nee. Ja, aber ich habe ja im Podcast meinen Frust von der Seele gesprochen. Deswegen bin ich eigentlich schon wieder ganz, ganz gut drauf, weil normalerweise hängt sowas nur wochenlang nach. Und dann will ich eigentlich erstmal mindestens eine Woche nichts mit Basketball zu tun haben. Aber ja, das war leider jetzt echt ein langweiliges, enttäuschendes Spiel. Du hast es schon gesagt, Kyrie und Durant haben da am Anfang einfach alles reingerotzt. Aber also das kannst du auch einfach nicht verteidigen, finde ich. Also, was willst du da machen? Also, gerade die Dinger, die Kyrie da getroffen hat, der hat die Hand im Gesicht, der sieht, der kann den Korb eigentlich gar nicht sehen und das Ding geht rein, als wäre es nicht unfassbar. Und dann kommt Griffin noch mit seinen Putback-Dunks und Dreiern.
Genau, ja, stimmt.
Macht den Hustle da, liegt auf dem Boden, er kämpft sich die Bälle. Also, die Nets machen ziemlich viel richtig und ja, bei den Bucks.
Die Bucks ziemlich viel falsch, so ein Déjà-vu vom letzten Jahr halt. Man merkt halt auch, der Giannis, ja, Freiwürfe-Thema, hat, also die Wunde ist wieder aufgerissen bei ihm sozusagen. Also ich glaube, es fing da an, wo er gegen Miami es abgepfiffen bekommen hat, also so 10-Sekunden-Violation, ja. Mhm. Und seitdem hat er es irgendwie in seinem Kopf wieder Klick gemacht und total verunsichert und trifft keine Freiwürfe mehr. Und nach den All-Star-Games hatte er, ich glaube, eine 74%-Quote gehabt.
Ja, das also, habe ich gesehen.
Keine schlechte Quote.
Ja.
Aber jetzt in den Playoffs, jetzt wo er performen muss und zeigen muss, dass er ein MVP ist oder Ex-MVP, kommt nicht, leider. Leider,
Ja.
leider.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Also, dass er sah total verunsichert aus, richtig ängstlich. Ich meine, wie viel hat er jetzt auf einer Freiwurflinie getroffen, diese Serie? Letztes Spiel waren es 0 aus 3, glaube ich, oder?
Ich
Erinnerst du
glaube sogar
dich?
0 aus, ich glaube sogar 0 aus 4, glaube ich sogar, bei der
Ja.
letzten Serie.
Und heute 2 aus 7.
Ja.
Und also da hat er auch einige Male Glück gehabt, dass da nicht die 10 Sekunden abgepfiffen wurden. Ne? Also ich habe ja jetzt ein paar Minuten verpasst, weil mein Kleiner ein bisschen Terz gemacht hat. Aber heute hat er keine Violation bekommen, oder?
Nee, das war nicht. Nee, das
Aber
nicht.
ich habe die Fans schon gesehen, wie die draußen alle standen. Die haben das
Ja,
alles
die
schon mit
gehen
den
total ab.
Fingern
Ja.
nachgezählt und oh, übel. Und das überträgt sich, glaube ich, halt auch aufs Spiel. Also das, was er da in der Freiwurflinie gezeigt hat, hat er meiner Meinung nach auch in der Offense da gezeigt, wenn er den Ball hatte. Total unentschlossen. Also er wartet immer erst 3, 4, 5 Sekunden, bis er überhaupt irgendwas macht. Also er wirkt richtig gelähmt. Also es tut mir halt auch echt leid, weil ich mag ihn ja. Und
Also
also
die, es fand aber auch keine Bewegung statt beim Bucks, bei den
ja.
Bucks, ne? Und der Donte fehlt ja auch im System jetzt irgendwie, und das macht sich auch bemerkbar. Und dann hast du den Pat Connaughton, der auch nichts trifft. Der Forbes war heute ein bisschen, ein bisschen besser drauf als beim letzten Mal.
Ja, immerhin.
Ja,
War auch nicht schwer,
also
war nicht schwer, es
das
besser
war auch
zu
nicht
machen.
schwer, genau, ja. Also ich bin mal gespannt jetzt, wenn sie in Milwaukee spielen, ob sie da ihr wahres Gesicht zeigen. Sonst wird es ein kurzer Aufenthalt, sagen wir mal so, in den Playoffs.
Ja, also Middleton, du hast es eben angesprochen, die ersten 8 Stunden verworfen, das war so übel. Die Bucks lagen da 19:36 hinten nach dem ersten Viertel, 41:65 nach dem zweiten Viertel. Die Nets hatten 59% ihrer Würfe getroffen. Aber ja, bei den Bucks, die Offense, das war echt, echt schlimm. Und aber nochmal zurück zu den Freiwürfen von Giannis, ne? Was ich mich halt frage ist, warum macht er es mit seiner Routine sich selbst so schwer, dass er da so lange wartet? Weil, weißt du, also ich würde an seiner Stelle ja echt irgendwie versuchen, okay, irgendeine
Also,
Routine sich reinzubringen, aber nicht, dass du so an diese 10 Sekunden kommst, weil es wird ja immer lauter und lauter, so je länger der den Ball hat. Die Spieler drumherum, die hauen ihre kleinen Kommentare raus, nehmen die Füße einen Schritt nach vorne. Das verunsichert ihn noch, nur noch mehr. Also das verstehe ich
ja,
echt nicht.
also er wird von den Gegenspielern auch total gedisst, glaube ich, bei den Würfen, die den dann quasi belächeln bei seinen Freiwurfaktionen. In der normalen Saison wurde es auch noch nicht gepfiffen, glaube ich, bis auf einmal. Und da war er deutlich über 10 Sekunden gefühlt. Und ja, jetzt in den Playoffs, er hatte halt diese Routine, wo er halt erstmal so 2 Probewürfe nimmt oder einen und dann 6 mal bis 7 mal trippelt und dann Wurf nimmt nach so 2, 3 Sekunden Verzögerung.
Ja.
Ja, das hat er sich so, hat es bei ihm so eingegroovt und dann, das lief ja. Also 74
Ja.
Prozent
Ja, ja.
von Mitte 50. Ja, also das sah dann wieder ganz ordentlich aus. Aber ja, jetzt kommt halt der Druck, kommen wieder die Zuschauer hinzu. Und ja, das ist eine mentale Sache.
Ja, auf jeden Fall. Bevor er den Ball bekommt, macht er ja auch schon 2 Dinger mindestens in die Luft, ne?
Genau, das ist immer,
Ah.
dann lässt er sich den Ball erst geben, genau.
Ja, dann zählt es nämlich erst mit den 10 Sekunden. Aber was ich mich sonst auch noch frage, ich meine, du hast ja fast jedes Spiel gesehen, der Bucks diese Saison, also ne, glaube ich seit Jahren ja fast jedes Spiel, was du schaust. Ich habe heute überhaupt keine Idee oder Konzept in der Offense der Bucks gesehen. Also was wollen sie da machen? Also ich verstehe es nicht. Ich sehe nicht, was sie da tun wollen. Also wenn Giannis den Ball hat, wartet er irgendwie 5 Sekunden und dann versucht er an einem vorbeizudribbeln. Und dann stehen da meistens 3 Leute. Ja, aber irgendwie ein Pass raus geht da eigentlich auch nicht so richtig.
Also normalerweise haben sie ihre Shooter, ja, und da fällt auch der Dreier und dann ist es auch flüssiger. Dann stellt er mal einen Block und dann kann der Fobbs werfen oder der Middleton. Die haben die Würfe halt teilweise auch nicht genommen, ja, wo sie gut standen. Die waren halt auch verunsichert. Das ist mir noch so aufgefallen. Ach so, ja,
Ja,
die.
warte, dazu will ich nämlich mal gerade noch ergänzen. 27 Dreier haben die Bucks genommen, davon waren 8 drin. Brook Lopez hat am Anfang direkt 2 reingeworfen. Bryn Forbes hat seine, glaube ich, auch relativ am Anfang getroffen. Middleton erst später. Ja, aber sonst Jrue Holiday 1 von 2. Aber ja, Bobby Portis überhaupt nichts. Pat Connaughton kein
Und PJ Tucker hat auch nur einen bekommen in 22 Minuten Spielzeit. Und ja, wo wir es aber gerade auch schon angesprochen haben, noch insgesamt nur 9 Freiwürfe, 7 von Giannis und die anderen 2 von seinem Bruder Thanasis, der genauso viele getroffen hat wie Giannis bei halt nur 2 Versuchen anstatt 7. Wobei man daraus sagen muss, dass die Nets auch ganz wenig Freiwürfe bekommen haben und auch nur 7 bekommen.
Ja, und das verstehe ich nicht. Also wenn ich mir da, wenn ich hinliege und bin Backspieler, ja, ich schätze mal, jeder von denen hat natürlich auch die Michael Jordan-Doku gesehen. Ja. Und die Spiele gegen Detroit. Ja, dann ist das Spiel halt jetzt verloren, aber dann gibst du denen noch einen mit. Ja, dann dann kämpfst du um jeden Ball und wenn du in Foul Trouble kommst, kommst du halt in Foul Trouble. Aber du gibst dein letztes Hemd nochmal und versuchst das Spiel nochmal umzureißen mit einer positiven Mentalität. Aber da kam nichts. Die haben auch. Ja. Und die Fouls, diese Freiwürfe, die dann Buck noch bekommen hat, das war alles im letzten Viertel, wo halt kein einziger Starter mehr auf dem Spielfeld stand und quasi ein J-League-Spiel stattfand.
Mhm. Ja.
Also ich habe teilweise Backspieler gesehen, die habe ich zum ersten Mal gesehen, also heute auf dem Platz. Ja.
Das ist schon hart im Spiel 2 in den Playoffs. Aber was du da ansprichst, kann ich auch sehr zustimmen, denn Körpersprache habe ich überhaupt nichts gesehen, Emotionen überhaupt nicht. Da war so eine Situation im dritten Viertel, wo die Bucks halt schon immer wieder auch mal ein paar Punkte wieder rankamen, weil die Nets auch wirklich nachgelassen haben. Und da macht Claxton, macht so einen Putback-Dunk rein, wo kein Ausboxen stattfand. Mhm. Sowieso das eigene Rebounding unter dem eigenen Korb eine Katastrophe. Also wenn ich das sehe, wie Bruce Brown oder war der andere Mike James, da die Offensiv-Rebounds holt, während da 2-3 Bucks unterm Korb stehen. Also unfassbar.
Der Brown hat den sogar gegen Giannis geholt bei der einen Situation.
Genau, genau. Und der Claxton macht da halt diesen Putback-Dunk rein. Da war der Ball ganz klar über dem Zylinder. Und ich habe nicht einen Bucks-Spieler gesehen, der sich irgendwie da beschwert hat. Also da sind überhaupt keine Emotionen drin. Ich glaube, der Einzige, der irgendwie noch Emotionen zeigt, ist PJ Tucker. Oder der Coach Tucker, Mike Budenholzer, der immer einen roteren Kopf bekommt, weil er ja wahrscheinlich seinen Trainerjob sehr, sehr am Wackeln sieht.
Ja, also ihm wird ja nachgesagt, er kann nicht performen in den Playoffs. Und was ich ihm anhalte, ist halt, wenn ich jetzt das erste Spiel nochmal zurückgehe, dass er dann zum Beispiel den Lopez und den Giannis, ja, die hatten da echt unterm Korb, haben die da alles... konnten die frei walten, ja. Da hat Brookings nichts gegenstellen können am Anfang des Spiels, aber dann wechselt er die aus und lässt oder holt sie seine Stars halt auch raus. Also ich würde den Giannis dann halt auch mal durchspielen lassen, 42 Minuten lang oder 40, anstatt dem hier seine 34 Minuten zu geben.
War das wieder so im ersten Spiel?
Soweit ich weiß schon.
In dem Spiel musst du ja jetzt keine 45 Minuten mehr spielen lassen, wenn sie 40 Punkte Spiel lang. Nicht. Aber im ersten Spiel weiß ich gar nicht, wie viel er da gespielt hat. Aber das war ja letztes Jahr immer schon die große Diskussion, dass er immer so wenig gespielt hat. Ne?
Genau. Und also es sind Sportler und ich glaube, dann kriegen sie das schon hin. Mal jetzt in den Playoffs da mal 40 Minuten zumindest zu gehen. Bei den anderen Topstars, ob es jetzt hier der Doncic ist oder auch der Kyrie oder Durant, die spielen halt immer 40 Minuten in ihren Teams. Heute konnten sich ein Viertel ja komplett hinsetzen. Da hat der Durant halt 32 Minuten gespielt und der Kyrie 33, 50. Genau. Ja, das war jetzt mal eine Ausnahme, weil das Spiel ja schon nach dem dritten Viertel abgegeben wurde.
Ja, tja, was machen wir da jetzt mit der Nummer? Also am Ende geht das Spiel 125-86 aus. Ich habe zeitweise schon gegoogelt, was die höchste Playoff-Niederlage ever war, weil die Bucks teilweise schon mit 49 Punkten zurücklagen, haben sich dann aber in der Garbage Time nochmal so ein bisschen gefangen. Die höchste Niederlage in den Playoffs, in einem einzelnen Playoff-Spiel übrigens bei 58 Punkten, weil, ja, hätten die Nets noch ein bisschen konzentrierter am Ende gespielt, dann wäre das halt auch in die Richtung gegangen. Also echt ganz schön bitter war das. Ganz schön bitter.
Und
ich sehe eigentlich auch keine Möglichkeit, dass die Bucks das irgendwie umdrehen, weil die Körpersprache so schlecht ist. Also wenn Budenholzer da nochmal einen Swing reinbekommt, dass die Bucks da performen können, dann Hut ab, weil das sehe ich überhaupt nicht im Moment.
Jetzt haben sie ja die nächsten 2 Spiele zu Hause. Da können sie sich nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein holen, wenn es klappt. Das nächste Spiel wird halt extrem wichtig für die Bucks sein und ja, ich hoffe, die finden halt wieder zu ihrem Spiel und wenn sie dann 2 Erfolge feiern, dann sieht das nächste Spiel in Brooklyn wieder ganz anders aus, hoffe ich. Also.
Ja, das denke ich auch. Wenn sie jetzt 2 Siege holen würden, dann auf jeden Fall. Dann hätten sie auf jeden Fall Momentum und wissen, dass sie gewinnen können. Aber naja, sollten sie vielleicht erstmal auf das nächste Spiel gucken.
Das stimmt, das stimmt.
Ich denke, was halt wichtig sein könnte oder was ein Schlüssel halt sein könnte, ist, dass sie einfach einen letzten richtig guten Start hinlegen in einem Spiel 3. Wenn sie da nämlich dann so ein bisschen Feuer entfachen können, auch das Publikum dann mitreißen können, dass dann ja vielleicht so ein Flow entsteht. Ich meine, Bryn Forbes, ey, zum Beispiel, der hat ja die ganze Saison über überragend gespielt. Genauso auch Bobby Portis, aber da ist ja nichts mehr von zu sehen.
Ja, also viele dumme Fehler halt auch im Spiel von jedem Teammitglied und ja, ich bin mal gespannt. Also müssen sie auf jeden Fall abstellen und mit den Zuschauern hoffe ich halt auf eine gute Performance.
Ja, okay. Gucken wir gerade nochmal auf die Zahlen der einzelnen Spieler. Also Durant war halt echt überragend heute. 32 Punkte, 4 Rebounds, 6 Assists, traf 12 aus 18. Kyrie mit 22 Punkten, traf 9 aus 17. Auch ganz stark halt von der Dreierlinie mit 4 aus 8. 6 Assists dazu. Ich fand teilweise, sah es so aus, als wollten Jrue Holiday und Chris Middleton Durant und Irving so ein bisschen imitieren von der Spielart her. Denn Irving und Durant können das halt, dass sie einfach so aus dem Dribbling einen Pull-Up nehmen im 1 gegen 1 und über ihre Gegenspieler drüber werfen. Holiday und Middleton, naja, eher nicht so. Also Middleton hat dann zumindest Ansätze noch gezeigt, aber das war halt auch das, was ich meinte mit der Offense. Ne? Was soll das sein? Also das kann doch nicht das Spiel sein, dass Middleton und Jrue Holiday da einfach im 1 gegen 1 so einen Pull-Up-Jumper nehmen über gegen den Verteidiger. Da muss doch der Ball rotieren. Und das habe ich da halt fast das ganze Spiel über vermisst, dass da irgendwie der Ball lief.
Ne? Ja, also das Team hat sich insgesamt wenig bewegt. Und normalerweise ist das Spiel ja echt so, man gibt den Giannis den Ball, er läuft in die Mitte. Ja, dann stehen halt irgendwelche Shooter außen frei. Die werfen sich vielleicht den Ball noch einmal zu und dann wird geworfen und dann ist der Ball meistens drin. Mhm. Ja. Und ja, die waren gut zugestellt halt auch von ihren Gegenspielern. Und ja, Durant und Kyrie, die haben auch verteidigt, ja. Die sind auch bissig gewesen. Also das hat halt auch bei den Bucks gefehlt. Also nur der Tucker war ein bisschen bissig, aber sonst der Rest des Teams hat halt geschlafen.
Aber was ich auch nicht verstehe, ist, warum sieht man bei den Bucks eigentlich nie, oder zumindest sehe ich es irgendwie nie richtig, dass sie da irgendwie mal versuchen, Pick-and-Roll zu spielen. Also jetzt zum Beispiel mit Holiday und Giannis, dass Giannis mal wirklich richtig schön zum Korb abrollen kann.
Machen sie ab und zu mit dem Lopez, ja.
Ja, warum machen sie das nicht mit Giannis? Das verstehe ich nicht.
Ja, kommt ab und zu, also ab und zu macht das schon der True Holiday mit Giannis, aber sehr selten halt, das war recht.
War das in den ersten 2 Spielen jetzt gegen die Nets mal der Fall? Erinnerst du dich da irgendwie dran? Weil, also ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, dass sie da irgendwie mal so Giannis dann hoch anspielen konnten beim Pick'n'Roll.
Jetzt bin ich da auch überfragt, ob es im ersten Spiel stattfand oder nicht. Aber manchmal machen sie es schon dennoch. Also es ist jetzt nicht so, dass sie überhaupt kein Pick'n'Roll spielen, die Bucks. Also den Lopez versuchen sie so anzuspielen, den Portis und halt auch den Giannis. Also,
ich werde nächstes Spiel darauf achten.
Mach das.
Ich versuche im nächsten Spiel zu zählen, wie oft sie das versuchen, weil ich denke, das wäre eigentlich eine Sache, die man mindestens 10-mal im Spiel machen sollte. Und ja, 10-mal machen sie es auf jeden Fall nicht. Gut, tja, vielleicht noch was, ja, noch irgendwas zu den Zahlen hier. Joe Harris mit 13 Punkten, Bruce Brown mit 13 Punkten, wieder sehr stark. Und bei den Bucks, Giannis am Ende mit 18 Punkten, 11 Rebounds, 4 Assists, hatte lange keine zweistellige Punktausbeute. Ich glaube, zur Halbzeit hatte er ja nur 6 oder 8 Punkte. Und Middleton mit 17, da hat er ja dann nochmal irgendwie 6 hintereinander getroffen, über die Halbzeit gesehen. Ja, ansonsten Brook Lopez, 10 Punkte, 6 Rebounds, zu wenig. Jrue Holiday, 13 Punkte, 3 Assists, ein bisschen wenig, zumindest effizient getroffen mit 6 aus 10. Ja, und Bryn Forbes kommt auch gerade mal so auf 10 Punkte. Naja, George.
Es sind ja noch ein paar Spiele, wird schon.
Noch ein paar? Ich hoffe, dass es noch mehr sind als 2.
Ja, stimmt.
Gut,
ja. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die Versprochenen, also es ist ja das vorgeschobene Finals, bisher haben wir davon noch nichts gesehen. Ich hoffe, die Teams, also beide Teams performen dementsprechend demnächst, sagen wir es so.
Ja, ich habe auch gesagt, der Sieger aus Nets gegen Milwaukee könnte der Sieger aus Boston sein. Wobei Das war unter der Annahme, dass Joel Embiid verletzt ist. Und der sah nicht wirklich verletzt aus gestern. Aber die Sixers müssen ja jetzt auch erstmal die Hawks schlagen. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Guckst du jetzt noch Denver gegen Phoenix oder legst du dich hin?
Ich glaube, jetzt bin ich zu frustriert und jetzt lege ich mich einfach hin. Das war's heute mit Basketball.
Okay, Donnerstag, okay. 1.30 Uhr, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gibt's das nächste Spiel. Hoffen wir, dass die Bucks da gewinnen, sonst ist das Ding ja eigentlich auch schon durch.
Das stimmt. Hoffen wir's mal.
Dann okay. Schlaf mal gut.
Du auch.
Ich danke dir vielmals und
danken.
Gute Nacht.
Jo, gute Nacht, bis bald.
Ja, das war's mit dem George. Was ich jetzt an der Stelle vergessen hatte, war, dass Harden gar nicht spielte, also war euch jetzt wahrscheinlich schon klar, weil wir gar nicht über Harden gesprochen haben. Gab auch die Info während des Spiels, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm sein soll und dass man hofft, dass er noch in dieser Serie zurückkehren kann. Aber ich denke mal, dass die Nets wirklich vorsichtig sein werden und da man ja mit 2-0 führt, kann man Harden vielleicht noch ein bisschen länger schonen. Gut. Gehen wir dann in den Westen, denn da spielten die Denver Nuggets ihr erstes Spiel gegen die Phoenix Suns. Die Suns haben Heimrecht, aber zunächst sah es erstmal ganz gut aus für die Denver Nuggets, denn die gingen erstmal solide in Führung, hatten das Spiel auch überwiegend unter Kontrolle, auch wenn sie sich jetzt keine große Führung herausspielen konnten. Facu Campazzo hat mir da ganz gut gefallen, auch wenn er seine ersten Dreier nicht traf. Danach konnte er auch ein paar schöne Vorlagen von der Dreierlinie verwandeln. Jokic auch mit einem heißen Start, genauso wie auch DeAndre Ayton. Beide machten sie ihre ersten drei Würfe rein. Doch dann kamen die Suns besser ins Spiel, vor allem durch die Rollenspieler wie Torrey Craig zum Beispiel, der Ex-Nugget, der zwei Dreier traf. Crowder und auch Bridges konnten ein paar Dreier netzen. Devin Booker und Chris Paul gar nicht mal so auffällig zu Beginn. Sie sind ganz gut rausgenommen worden von den Nuggets. Und so konnten die Nuggets immerhin eine Führung von einem Punkt in die Halbzeit nehmen. Nach der Halbzeit spielten sie dann auch weiter sehr gut, konnten die Führung auf 10 ausbauen. Doch dann brachen sie ein. Ein 19-2 Run der Suns drehte das Spiel. Wieder waren es Spieler wie Bridges, Ayton oder Crowder, die da die wichtigsten Protagonisten waren. Aber auch Devin Booker kommt dann mit einem Stepback-3. Und jetzt war es so laut in der Arena, dass die Nuggets wirklich beeindruckt schienen. Bei den Nuggets lief nicht mehr viel zusammen. Anfang des vierten Viertels ist dann Jokic wie sonst auch auf die Bank gegangen. Und das war dann eigentlich der Todesstoß für die Nuggets. Denn jetzt hat Chris Paul übernommen, machte ein paar seiner berühmten Pull-Up-Jumper rein, haute noch einen Dreier oben drauf. Und als dann noch Torrey Craig einen Alley-Oop-Dunk verwandelte, war das Spiel eigentlich schon fast durch, denn da führten die Suns schon mit 18 Punkten. Jokic kam dann wieder rein. Die Nuggets konnten nochmal etwas verkürzen. Allerdings machte Jokic keine Punkte mehr im vierten Viertel. Jetzt taute auch Booker mehr und mehr auf. Die Suns Offense lief jetzt auch wie am Schnürchen und closte das Ding ohne größere Probleme. Am Ende gewinnen die Suns 122-105. Wirklich wieder mal beeindruckende Vorstellung, nachdem es in der ersten Halbzeit zunächst so aussah, als könnten sie Probleme haben, als wären sie vielleicht doch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber Chris Paul und seine Suns liefern mal wieder ab. Paul am Ende mit 21 Punkten und 11 Assists, Devin Booker auch mit 21 Punkten. Aber Topscorer der Partie war Michael Bridges mit 23 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 1 Block, traf 8 aus 12, er für mich der Spieler des Spiels. DeAndre Ayton auch mit einem starken Double-Double mit 20 Punkten und 10 Rebounds. Und auf Seiten der Nuggets Jokic mit 22 Punkten, 9 Rebounds und nur 3 Assists. Das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender Stat, denn die Trailblazers haben schon gezeigt, dass wenn man Jokic dieses Assist-Game wegnimmt, dann kriegen sie Probleme, dann haben sie verloren. Campazzo hatte auch keine gute zweite Halbzeit mehr, beendet das Spiel mit 14 Punkten, 4 Rebounds, 6 Assists und 2 Steals. Aaron Gordon mit 18 Punkten, Michael Porter Jr. nur mit 15 Punkten. Da erwartet man sich doch ein bisschen mehr. Jermichael Green von der Bank noch mit 10 Punkten und 11 Rebounds. Noch ganz ordentlich, genauso auch wie Paul Millsap, der 4 von 6 traf. Aber Monte Morris war ein Totalausfall. Er traf nur einen seiner 10 Würfe, hatte immerhin noch 6 Assists und auch 2 Steals. Doch heute müssen sich die Nuggets erstmal geschlagen geben. Kein Grund zur Panik, denn das erste Spiel gegen die Trailblazers hatten sie auch verloren und das sogar zu Hause. Die Offense der Nuggets weniger das Problem, sie trafen 46,7% aus dem Feld, aber sie müssen die Suns halt irgendwie defensiv stoppen. Die Suns trafen nämlich sogar 54,1% aus dem Feld, 38,2% von der Dreierlinie. Will Barton ist weiter als Day-to-Day gelistet, hatte sich vor dem Spiel warm gemacht und er scheint nicht mehr weit von einem Einsatz entfernt zu sein. Ich glaube schon fast, dass man ihn in Game 2 sehen wird und vielleicht kann er helfen, den Backcourt der Suns einzudämmen. War auf jeden Fall ein cooles Spiel. Vor allem die Fans in Phoenix gefallen mir ultra gut. Da steht fast die halbe Halle auf den Beinen. Jede Aktion wird bejubelt. Ganz im Gegensatz zu den Fans der Clippers. Das fand ich echt richtig mies. Da standen selbst bei den stärksten Aktionen nur 3 oder 5 Zuschauer auf, die man da sehen konnte. Ja, klar, im Staples Center waren nicht so viele Zuschauer erlaubt, aber die, die da waren, sahen aus, als würden sie bei einem Schachspiel zugucken. Da haben ja 500 Fans in Memphis da in der Regular Season mehr Stimmung gemacht als die 5.000 oder 8.000 in LA. Also die Fans in Phoenix. Vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Übermorgen gibt's dann Spiel 2. Da bin ich dann auch gespannt auf die Analyse von Mark Hasselstein-Lemke, den ich dann im Pod dabei haben werde. Morgen weiß ich noch nicht, welches Spiel ich covern werde, ob Atlanta gegen Philly oder Clippers gegen Utah. Das werde ich spontan entscheiden. An der Stelle bitte ich doch auch nochmal um eine kleine Unterstützung. Es sind ja einige neue Hörer dazugekommen. Und wenn ihr doch ein iPhone oder ein iPad besitzt, dann checkt doch mal die Podcast-App und gebt mir eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft mir, meinen Podcast bekannter zu machen. Da wäre ich euch sehr dankbar. Ansonsten macht es gut. Morgen, wie gesagt, der nächste Pod. Bleibt gesund und munter. Never stop ballin'.